Die vierte Predigt unserer Themenreihe Warum leiden wir? Hat die Überschrift Göttliche Prüfungen und Erziehungsmaßnahmen. Zunächst müssen wir uns die Begriffe anschauen, um die es heute gehen soll. Prüfungen, das sind also Tests. Wir denken an solche in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium. Da wird dann zwischendurch oder am Ende das Wissen abgefragt, das ich gelernt habe. Ziel ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung mit einer möglichst guten Note. Dann gibt es ein Zertifikat oder ein Zeugnis, das ich bei meinen weiteren Bewerbungen vorzeigen kann. Erziehung ist noch weit mehr als nur eine Prüfung. Im Internet fand ich folgende, ich meine ganz gute Definition. Erziehung ist Anregung und ermutigende Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Eltern und andere Erwachsene. Und dann weiter. Sie umfasst alle Bestrebungen, die zu einem selbstständigen sowie eigen- und sozial verantwortlichen Leben in der Gesellschaft führen. Also, Kinder werden erzogen, zu Hause durch die Eltern, in der Kita durch die Erzieher und in der Schule durch die Lehrer. Früher, als ich noch in die Schule ging, war ein oft eingesetztes Mittel der Erziehung die Strafe. Wenn wir als Kinder faul waren in der Schule, dann waren meine Eltern sehr aufgebracht. Dann gab es schon mal einen Klaps auf den Hintern, oft Zimmer- und Hausarrest, auf jeden Fall aber Fernsehverbot. Das war für uns Kinder das Allerschlimmste. In der Schule hatten wir einen Deutschlehrer, der schickte uns immer dann, wenn wir nicht parierten, in den sogenannten Schönschreibclub. Also jedes Mal von einer Deutschstunde zur nächsten mussten wir eine ganze Seite aus dem Lesebuch in schönster Schrift abschreiben. Das kontrollierte er dann in der nächsten Stunde ganz genau, bis er gnädig war und einen Sünder aus dem Club entließ. Trotzdem habe ich Herrn Frieberzhäuser später sehr schätzen gelernt, denn er war ein frommer Kirchenchrist und hat uns, auch wenn wir gestöhnt haben, eine Menge beigebracht. Ich finde es also gut, dass in der Definition von Erziehung steht, dass Kinder angeregt und ermutigt und ihnen dabei geholfen werden soll, eigenständige und mündige Menschen zu werden. Denn das ist das Ziel und der Zweck der Erziehung, aus den Kindern reife Menschen zu machen, die selbstständig und sozial ihr Leben führen können. Die also durch die Erziehung lernen, sich in der Gesellschaft anständig zu benehmen, rücksichtsvoll zu sein und kluge Entscheidungen zu treffen. Man könnte denken, dass die Definition ja fast christlich klingt. Sogar Paulus hat mal eine ähnliche Formulierung in Kolosser 1, Vers 28 verwendet. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Nun lernen wir in der Bibel auch unseren Gott als Erzieher kennen. Manche denken dabei sofort an einen Richter, der jemand bestraft, wenn er ein Gebot übertreten hat. Sie stellen sich Gott vor als jemand, dessen Aufgabe nur darin besteht, uns zu kontrollieren, um uns dann mit dem Stock zu züchtigen und Qualen zuzufügen, wenn wir nicht gehorchen. Sie denken an solche Bibelworte wie etwa Sprüche 3, Vers 12. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Zucht ist dann für sie auf jeden Fall mit schwerer Strafe verbunden. So haben diese Menschen immer den strafenden Gott vor Augen. Ihr leiblicher Vater hat sich genauso verhalten, und wenn er Christ war, haben die Kinder geglaubt, so müsse auch Gott sein. Und solch eine Erziehung wäre die gute und richtige. So ein Gottesbild aber, das uns schon in der Kindheit eingetrichtert worden ist, das macht Angst. Wer immer nur als Christ herumläuft mit solchen Sätzen im Hinterkopf wie »Pass auf, kleines Auge, was du siehst« Oder pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Der wird später ein schreckhafter und scheuer Mensch. Jemand, der immer ein Damoklesschwert über sich sieht, das im nächsten Moment hinuntersaust. Eine Person, deren Lebensziel nur darin besteht, nicht in die furchtbare Hölle zu kommen. Aber das will Gott doch nicht. Er ist doch, so verstehe ich die Bibel, zuerst ein guter Vater, der an uns wohlgefallen hat, der uns zurechtbringen will, natürlich auch manchmal streng, aber immer so, dass gute Dinge in unserem Charakter wachsen. Der Hebräerbrief formuliert das so: Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Nun wollen wir uns Beispiele aus der Bibel anschauen, wie Gott seine Kinder erzogen hat. Natürlich gibt es noch weit mehr, als ich herausgesucht habe, aber da könnt ihr ja selbst mal in der Bibel forschen. Gehen wir zuerst zum Volk Israel in der Wüste. Warum hat Gott sein Volk so hart gezüchtigt und nochmals 40 Jahre in der Wüste umherirren lassen, als sie schon das gelobte Land Kanaan vor sich sahen? War das nicht unverhältnismäßig brutal? Erst die harte Sklaverei in Ägypten, dann die Hindernisse, Strapazen und Gefahren in der Wüste und jetzt kurz vor dem Ziel nochmal umdrehen und wie Nomaden in der Wüste hin und her ziehen. Wie kann Gott nur so streng sein mit seinem Volk, das er sich doch auserwählt hat, das er besonders lieb hat? Wie kann er dem so viel Leid zumuten? Einige von dieser Generation, die dann nochmal eine Ehrenrunde in der Wüste drehen mussten, durften ja nie in das verheißene Land hinein. Ist Gott nicht furchtbar gemein? Ein Bibelwort in 5. Mose 8, Vers 2 und 5 zeigt, wozu diese Wüstenwanderung nötig und gut war. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch zu demütigen, um euch zu prüfen und um zu erkennen, was in eurem Herzen ist, ob ihr seine Gebote halten würdet oder nicht. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den rechten Weg bringen will wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Das Volk Israel war immer wieder aufsässig und rebellisch gegenüber Gott und seinem Anführer Mose. Deshalb musste es runter von seinem hohen Ross und Demut lernen. Das aber geschieht, wenn man durch dunkle, tiefe Täler gehen muss, wenn man spürt, wie ein Schlag einen zu Boden haut. Etwa seinen Arbeitsplatz plötzlich verliert oder einen schweren Unfall erleidet oder durch eine qualvolle Krankheit hindurch muss. Vielleicht ist das bei dir eine Krise, Ängste, Unsicherheit, Verzweiflung, Nöte in der Familie, Sorgen oder andere unangenehme Zustände. Situationen, wo du dir nicht mehr selber helfen kannst, wo du wieder lernen musst, dich Gott und seiner Macht zu unterstellen. Jemand sagte mal, Demut ist die Bereitschaft, etwas als Gegebenheit hinzunehmen, nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu nehmen. In den 40 Jahren Wüstenwanderung wurde Israel hart geprüft. Es waren schwere Lektionen dabei: Hunger, gefühlte Verlassenheit, interne Streitereien, wiederkehrende Kriege. Gott wollte diesen Zeitraum der Prüfung nutzen, um den Charakter seines Volkes zu schleifen. In Jesaja 48, Vers 10a steht: Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Leides. In dem Schmelzofen, an den Jesaja denkt, wurde Silber geschmolzen. Das ging aber erst bei fast 1000 Grad Celsius, also bei einer höllischen Hitze. Es war eine sehr gefährliche Arbeit. Das Silber wurde geschmolzen, um daraus Haushaltsgegenstände und Schmuck zu fertigen, vielleicht auch Geldmünzen oder Waffen. Es wurde auch deshalb geschmolzen, um Unreinheiten zu entfernen, um es von Schmutzpartikeln zu säubern und es so zu veredeln. Das ist nur der biblische Sinn, wenn dieses Bild verwendet wird. Gott will uns sozusagen veredeln, uns reinigen von allem Schmutz und Dreck, der vor allem in unserem Charakter drin steckt. Und dazu gebraucht er manchmal auch Phasen des Leides, um uns von unserem Stolz, unserer Arroganz und unserer Selbstsicherheit zu befreien. Prüfungen Gottes dienen auch dazu, unseren Glauben auf die Probe zu stellen, ob wir Gott wirklich ganz vertrauen in größter Bedrängnis und Verfolgung. Ob wir wirklich noch an ihm festhalten und ihm gehorchen, wenn er scheinbar Unmögliches verlangt, so wie bei Abraham, dem er befahl, seinen Sohn Isaak zu opfern. Oder ungeteilt bei ihm zu bleiben, selbst wenn ein Leiden sehr, sehr lange oder sogar lebenslang andauert. Das Volk Israel in der Wüste sollte auch noch eine weitere Sache lernen, nämlich erkennen, was in ihm steckt. Israel wusste scheinbar nicht, was alles in seinem Herzen verborgen war, genauso wie wir, was alles in uns drin steckt. Durch harte Umstände lässt Gott uns einen Blick in unser Herz tun. Du kannst das leicht mit einem Teebeutel vergleichen. Es fällt meistens schwer, den Inhalt eines Teebeutels durch Anfassen oder Riechen zu bestimmen. Deswegen hängt ja oben am Beutel ein kleines Schild am Schnürchen mit dem Hinweis, wie du nun eine Tasse guten Tee bekommst. Erst wenn du den Teebeutel lange genug ins heiße Wasser tauchst und ihn ziehen lässt, spürst du, wie der Tee sein Aroma entfaltet und welche Farbe er hat. Das geht nicht einfach so in 10 oder 12 Sekunden, sondern dauert häufig schon 5 bis 8 Minuten. Genauso war das auch mit dem Volk Israel. Es genügte nicht, dass es ein paar Kilometer Umweg durch die Wüste machte oder nochmal eine 4 Wochen Campingtour. Es waren ganze 40 harte Jahre notwendig, um sich selbst und das Innerste zu erforschen. Meistens ist es so, dass unser wahrer Charakter zum Vorschein kommt, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Also wenn uns jemand ganz dumm kommt und uns bis aufs Blut reizt und provoziert, dann verlieren wir unsere Kontrolle und unser ganzer Zorn bricht aus uns heraus. Oder auch wenn wir geschwächt sind, also wenig gegessen oder getrunken haben, dann sind wir vielleicht die reinsten Nervenbündel. Wenn wir von jemand immer und immer wieder angegriffen, gelästert oder gar verleumdet werden, dann schlagen wir irgendwann zurück. Deshalb stellt Gott uns manchmal auf die Probe. Oder gestattet, dass der Teufel uns versucht, damit herauskommt, was in uns steckt. Und dass wir lernen, uns in solchen Situationen als Christen zu bewähren. Ich will mit euch aber noch ein weiteres Beispiel aus der Bibel für die Erziehung Gottes betrachten. Es ist euch auch bekannt, aber doch auch immer wieder beeindruckend und lehrreich. Ich meine natürlich die Geschichte von Hiob im Alten Testament. Hiob war ein Vorbild an Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Korrektheit. Er war von Gott reichlich gesegnet mit Wohlstand und Ansehen. Aber dann traf den guten Mann jede Menge Unheil. Strafe von Gott? Nein. Es hatte nichts gegeben, worüber Gott hätte zornig auf Hiob sein können. Ja, er wird von Gott als Vorbild gelobt, als jemand, der nichts Böses getan hatte. Nun holt sich Gott den Teufel und beauftragt ihn, ein paar Tests mit Hiob zu machen. Warum macht er das? Um Hiobs Glauben zu stärken und zu verfeinern. So, und nun beginnt eine unheilvolle Geschichte des Leidens. Hiob verliert all sein Hab und Gut, sogar 7 Söhne und 3 Töchter sterben. Trotzdem hält Hiob unerschütterlich fest an seinem Glauben an Gott. Es heißt von ihm, trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf. Doch die Sache ist noch nicht zu Ende. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die nächste Angriffswelle rollt. Erst wurde der materielle Besitz von Hiob zerstört, dann wurden ihm seine Kinder genommen, jetzt wird seine Gesundheit angegriffen. Und Hiob? Der bleibt wieder eisern bei seinem Glauben an Gott. Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Machen wir es kurz. Hiob geht durch alle Leiden hindurch. Fällt ihm das leicht? Ganz bestimmt nicht. Wir müssen nur mal das ganze Hiob-Buch durchlesen. Da gibt es auch Gejammere, Unverständnis und Fragen. Am Ende der Geschichte macht Gott den Hiob doppelt so reich, wie er vorher war. Gott segnet den Hiob so sehr, dass der buchstäblich seinen Besitz verdoppelt bekommt. Das Wichtigste aber ist nicht, dass Hiob mehr materiellen Besitz ergattert. Alles, was er verloren hat, wird ihm auch nicht verdoppelt. Zum Beispiel kriegt er nicht mehr Kinder als zuvor. Zwar wieder 7 Söhne und 3 Töchter, immerhin, jedoch nicht doppelt so viele. Aber sein Glaube an Gott ist tiefer und stärker und besser geworden. Wo stehst du gerade? Bist du derzeit in einer nervigen Prüfung und einem schmerzvollen Test? Will Gott dich durch Prüfungen und Proben weiterbringen? Auf jeden Fall, das kannst du mir glauben, will Gott nur das Beste für dich. Gib also nicht auf. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott etwas Gutes für dich bereithält, vielleicht sogar Größeres, als du dir vorstellen kannst. Wie lang dauert eigentlich das Leid von Hiob? War es vielleicht so, 1, 2 Gebete rein, ein bisschen ernst geguckt, ein religiös trauriges Gesicht gemacht, das muss ja sein, um Gott zu beeindrucken und ihn zu bewegen, das Gebet zu erfüllen, oder? Aber ich sage dir, Gott ist kein Automat und keine Wunscherfüllungsmaschine. Gott gibt so gerne und er gibt mehr als reichlich. Aber es geht nicht um irgendwelches materielle Zeugs, sondern um deine lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus. Du sollst immer und immer intensiver in sein Ebenbild hineinwachsen, den Charakter von Jesus annehmen, dich an Gott immer und überall freuen. Aber kann man das denn, wenn links und rechts die Wellen toben und auch noch von vorne die Probleme auf einen einstürzen? Gerade dann gilt die Aufforderung, freu dich innig am Herrn. Natürlich freuen wir uns nicht über unsere Probleme. Wer hat schon Spaß an einer Magenschleimhautentzündung, an einer depressiven Traurigkeit oder an 15.000 Euro Miesen auf dem Bankkonto? Nein, wir freuen uns nicht über unser Problem, aber darüber, dass Gott auch dieses Problem mehr als gut für uns lösen wird. Nun leiden manche ganz furchtbar und sie quält die Frage, dass es schon so lange dauert, bis mal endlich Hilfe kommt. Ja, das mag sein. Da kann ich nur sagen, denk an das Volk Israel. Ja, sagst du, vielleicht hat mich Gott vergessen. Blödsinn, sage ich, Gott hat dich nicht vergessen. Aber vielleicht hat er etwas Wichtigeres zu tun. Quatsch, sage ich, es gibt im ganzen Universum nichts und niemanden, den Gott mehr lieben würde als dich. Er guckt ständig auf dich, rund um die Uhr. Aber warum hilft mir Gott dann nicht? Ja, sage ich, da musst du ihn schon selbst fragen. Lies in der Bibel, bete und warte auf Impulse und Antworten, die er dir schenkt. Wie lange hielt das Leid bei Hiob an? Nun, wir wissen das nicht. War es länger als ein Tag? In Hiob 7, Vers 6 beklagte sich, dass seine Tage hoffnungslos im Leid vergehen. Leidest du auch schon länger als ein Tag? War das Leid Hiobs länger als eine Woche? Klar, denn seine Freunde, die zu ihm kamen, um mit ihm zu trauern, schwiegen erst einmal 7 Tage. Leidest du auch schon länger als eine Woche? Dauerte das Leid Hiobs mehrere Monate? Wohl auch. Denn in Hiob 7, Vers 3 klagt Hiob über sein Leid, das schon so viele Monate andauert. Leidest du auch schon seit Monaten? Ja, das Leben kann schon sehr hart sein und natürlich macht niemandem das Leid Freude. Ich weiß, dass das sehr weh tut und ich kann auch verstehen, dass du lieber heute als morgen endlich aus dem Elend raus möchtest. Aber Gott hat seinen Plan für dich und niemand, du nicht und ich nicht, kann ihm vorschreiben, wie und wann er zu handeln hat. Aber du kannst ganz sicher sein, dass dieser Plan für dich großartig ist. Wer weiß, wozu er dich erziehen will. Vielleicht will er dich wachsen sehen, er will dich stärker machen, er will dein Vertrauen und deinen Glauben fest und unerschütterlich machen. Vielleicht musst du leiden, damit dein Charakter gestählt wird. Wer weiß das schon? Wir haben ja schon herausgefunden, dass es verschiedene Ursachen des Leidens geben mag. Deshalb bete und faste, wenn dich die Frage nach dem Leid quält und immer wieder umtreibt. Gott kann dir einen Hinweis geben, das richtig zu verstehen. Am Schluss meiner Predigt bitte ich dich, dass du dir Folgendes klar machst. Erstens, Gott liebt dich gigantisch. Zweitens, kein Problem kommt von Gott, die kommen eher von dir selbst oder vom Teufel. Drittens, Gott lässt Probleme in deinem Leben zu, um dich zu erziehen, damit du daran wächst, dein Glauben stark wird, immer mehr zu ihm hinrückst und mehr vertraust. Viertens, Gott hat jedes Problem im Griff, er ist größer und mächtiger, als du dir jemals vorstellen kannst. Fünftens, Gott mutet dir nichts zu, was zu viel für dich wäre. Und sechstens, Gott wird dir helfen, garantiert. Amen.